Ja, wer informiert ist, ist klar im Vorteil. Deshalb gebe ich euch heute 10 Tipps und Infos weiter, die ich auf meiner Australien-Reise gesammelt habe, damit ihr nicht dieselben unguten Situationen erlebt wie ich. Wie das mit den Einreisebestimmungen ist, was mit eurem Gemüse passiert, wenn ihr es nicht rechtzeitig aufesst und was es wirklich mit den gefährlichen Tieren in Australien auf sich hat, das alles gibt's in dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu Schrittweise Weltreise, dem Podcast, der dich in nur 30 Minuten fit für dein nächstes Reiseziel macht.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge Schrittweise Weltreise. Wer die Australien-Folgen schon gehört hat, der wird an der einen oder anderen Stelle sich vielleicht gedacht haben, aber wie war das mit der Einreise? Wie ist das jetzt eigentlich mit der Trichternetzspinne? Ist die wirklich so gefährlich? Wie geht man damit um? Und so weiter. Und ja, gut beobachtet, all diese Informationen habe ich mir aufgehoben für diese Folge, damit ihr quasi eine geballte Faktenfolge für eure Australien-Reise habt. Ich habe das Ganze eben in 10 Fakten eingeteilt oder in 10 Kategorien und wir starten das Ganze so, wie man eben auch seinen Urlaub beginnt. Man muss erstmal in das Land einreisen. Also erstens Einreise. Nummer 1. Wenn man aus Österreich kommt, beziehungsweise eigentlich aus ganz Europa, man braucht ein Visum. Das heißt, meldet euch vorher online auf der Visumseite von Australien an, dann habt ihr auch überhaupt kein Drama. Das dauert im Normalfall genauso lang wie bei allen anderen Online-Visa-Stellen auch. Ich würde das auf jeden Fall ahead of time machen, das heißt vielleicht nicht erst am Tag eures Abflugs, sondern deutlich 1-2 Wochen spätestens vorher. Der zweite Punkt ist, der Flug dauert lang. Ich glaube, das ist nicht besonders überraschend. Dennoch bitte bedenkt das und bereitet euch darauf vor. Das ist kein Flug nach Griechenland, das ist kein Flug nach, ich weiß nicht, Ägypten. Das ist ein Flug nach Australien. Da werdet ihr umsteigen, da werdet ihr wahnsinnig lang unterwegs sein. Euch wird es wahnsinnig langweilig. Das heißt, sorgt für Entertainment, sorgt auch dafür, dass ihr alles im Handgepäck habt, was ihr denn so auf einer, ich würde jetzt mal sagen, 24- bis 40-stündigen Reise alles braucht, wenn ihr nicht in euren Koffer kommt. All diese Dinge sind wichtig. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht der Tipp, wo ihr euch denkt, oh ja, daran hätte ich nicht gedacht, aber tja, ich dachte, ich hätte alles eingeplant und nach 40 Stunden im Flugzeug war mir dann doch bewusst, dass ich das ein oder andere eventuell doch ins Handgepäck packen hätte sollen. Also bedenkt das einfach. Achtung eben, wenn wir jetzt gerade über das Thema sprechen, was du alles so mit dir mitführst, pass auf, was du ins Land ein- und ausführst auch. Die australischen Behörden sind da relativ happig und es gibt auch ziemlich rigide Einreisebestimmungen von Dingen, die du mitbringen darfst. Das betrifft Medikamente. Das heißt, wenn du Medikamente hast und selbst wenn es nur, in Anführungsstrichen, nur die Antibabypille ist oder irgendwie ein Antibiotikum, das du fertig nehmen musst, weil du, ich weiß nicht, eine Mittelohrentzündung hattest oder was auch immer, nimm auf jeden Fall das Rezept mit und hab das auf jeden Fall im Handgepäck, damit du den Leuten am Flughafen quasi glaubhaft machen kannst, dass du das wirklich auch verschrieben hast und nicht irgendwelche Medikamente hier ins Land einführst, die du dann weiterverkaufst. Sie sind da tatsächlich stichprobenmäßig sehr gut am Testen. Das heißt, schaut euch am besten die Einreisebestimmungen auf der Seite eures jeweiligen Landes an. Also zum Beispiel in Österreich, die Seite vom Außenministerium listet da sehr gut auf, was man mit sich mitnehmen kann, in welchen Mengen, was sie empfehlen bezüglich Medikamente und Rezepte und so weiter. Das heißt, schaut euch das auf jeden Fall vorher an. Das sind schon Regelungen, die ich persönlich auch, obwohl ich sehr viel gereist bin, auch auf anderen Kontinenten, so noch nie in dem Ausmaß gesehen habe. Es ist absolut machbar und es ist überhaupt kein Drama an sich, wenn man sich vorher informiert und das einfach beachtet. Aber das ist auf jeden Fall ein Tipp. Ja, noch bevor du allerdings hier durch den Zoll gehst, wenn du einreist, landet ja erstmal das Flugzeug und hier habe ich einen kleinen Fun-Fact. Wenn das Flugzeug in Sydney oder in Australien landet, dann bleibt das nicht einfach stehen, alle stehen auf und steigen aus dem Flugzeug aus. Nein, man wartet erstmal eine halbe Stunde, wenn das Flugzeug schon in Parkposition ist und dann kommen Leute von der Biosecurity ins Flugzeug rein und versprühen in die Handgepäcksfächer, also dort, wo die Taschen der Leute sind, versprühen in die Handgepäcksfächer, für sicher 20 Minuten dauert das Spektakel, irgendein Insektenspray sozusagen, um irgendwie zu verhindern, dass irgendwelche Insekten oder ähnliches Kleintier sozusagen durch die Touristen eingeschleppt wird. Die Sinnhaftigkeit des Ganzen habe ich nicht ganz verstanden, weil theoretisch könnte auch, also grausliches Beispiel, aber es könnte auch jemand Läuse haben im Haar und die einschleppen, aber die Touristen bzw. die Passagiere an Bord werden natürlich nicht angesprüht mit diesem Insektenspray, sondern nur das Handgepäck, relativ oberflächlich. Also irgendwie so ganz habe ich diese Quarantänemaßnahme nicht ganz verstanden. Es ist irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn es wirklich darum geht, dass sie versuchen wollen, nichts irgendwie von anderen Kontinenten in Australien einzuschleppen oder einschleppen zu lassen. Ja, aber es ist ein Fun Fact. Es ist ein sehr lustiges Spektakel und wer schnell Kopfweh kriegt von solchen Sprays, viel Spaß. Mir ging es so. War irgendwie uncool, aber auch interessant zu sehen, wie die da so damit umgehen. Ja, wenn ihr es dann geschafft habt, aus diesem Insekten-Spray-Flugzeug rauszukommen, durch den Zoll zu kommen und dann einfach in der Ankunftshalle seid, da kann ich euch absolut ans Herz legen, dass ihr nicht einfach an diesen Handy-Anbieterständen vorbeigeht, sondern gerade wenn ihr länger in Australien seid, dass ihr die wirklich günstigen Angebote nutzt und dort zu einem der Handy-Anbieterstände geht und euch einfach ganz schnell und unkompliziert, der ganze Prozess dauert 5 Minuten, um ca. $50 bis $60 eine australische SIM-Karte holt. Die hat dann auch gleich wirklich ordentlich Datenvolumen drauf. Also wir sind 4 Wochen lang mit diesem Datenvolumen ausgekommen und das, obwohl wir gestreamt haben, Filme geschaut haben im Camper, obwohl wir die ganze Zeit WhatsApp-Nachrichten mit unseren Freunden und Familien zu Hause auch geschrieben haben, Fotos hin und her geschickt haben und so weiter. Uns ging das Datenvolumen zu zweit mit dieser einen SIM-Karte nicht aus. Und man kann auch Anrufe innerhalb von Australien tätigen, was super angenehm ist, weil man vielleicht mal im Hotel, im Airbnb, am Campingplatz bei irgendeinem Veranstalter anrufen möchte, um irgendwas abzuklären. Also absolute Empfehlung für $50 bis $60. Für 4 Wochen war das für uns einfach optimal, also absolute Empfehlung. Zweitens, durchs Land reisen. Ja, jetzt seid ihr angekommen und jetzt geht's mal los. Ihr werdet vielleicht ein Mietauto haben, vielleicht einen Camper und da auch ordentlich Strecke zurücklegen wollen. Da gibt es gleich mal eine Vorsichtsmaßnahme, die ihr treffen solltet. Und zwar gerade, wenn ihr in der Bushfire-Season, also im australischen Sommer dort seid, so wie wir, also im europäischen Winter sozusagen, dann empfiehlt es sich wirklich enorm, einfach vorher die Route anzuschauen auf Google Maps, zu schauen, gibt es irgendwo Roadblocks, ist irgendwo irgendwas verstopft, weil eine Straße gesperrt ist oder ähnliches. Und auch noch gut zu wissen oder sich runterzuladen, ist die Australian Fires Bushfire Map. Die hatten wir am Handy und haben quasi immer so sehen können, wo gerade Buschfeuer sind, die vielleicht außer Kontrolle geraten, wo etwas also wirklich schon kontrolliert ist und dadurch nicht irgendwie eine Straße dann gesperrt wird, beziehungsweise wo man schon vorbeifahren kann oder nicht. Man kann damit einfach auch ganz gut irgendwie sich anschauen, okay, welche Regionen in Australien sollte ich vielleicht gerade eher ein bisschen meiden und diese Sachen umfahren. Das heißt, die Australian Bushfires Map oder sie heißt ganz genau Australian Fires Bushfire Map. Das ist App runterladen aufs Handy, gibt es für Android und Apple und damit sind wir wirklich sehr gut gefahren und konnten unsere Routen optimal planen. Ja, dann gibt es noch einen kleinen Fun Fact, aber der ist eigentlich gar nicht so fun, sondern eigentlich ein bisschen ärgerlich. Und zwar, das wussten wir vorher nicht. Und danach waren wir dann extrem vorsichtig und ich glaube, es ist einfach gut für alle da draußen, das zu wissen. Also, wir waren ja mit dem Camper unterwegs und das war ja auch für uns praktisch, weil Australien ist ja sehr teuer. Das heißt, wir haben versucht, sehr viel im Supermarkt einzukaufen und im Camper oder mit dem Barbecue in einem Park oder am Campingplatz immer uns selber Essen zu kochen. Absolute Empfehlung. War ganz großartig. Aber wenn ihr viel Gemüse und Obst einkauft, so wie wir, dann bitte achtet darauf, dass bevor ihr von dem einen Bundesstaat in den anderen wechselt, sozusagen mit dem Auto, also die Grenze sozusagen überquert, dass ihr euer Gemüse und Obst vorher aufesst oder irgendwie verarbeitet habt. Warum? Weil es tatsächlich mobile Standorte sozusagen gibt, die wechseln dann immer, je nachdem, wo sie gerade eine Stichprobe machen wollen. Da kommen dann behördliche Angestellte sozusagen, halten die Autos auf der Straße auf beim Grenzübergang und fragen, ob man Obst oder Gemüse dabei hat. In unserem Fall war es sogar so, es war ein sehr netter Herr. Er hat gemeint, ah, you guys got a camper, do you have any fruit? Und wir wussten nicht, worum es geht. Und wir haben gesagt, ja. Und er hat gesagt, oh no. Und dann kam er in den Camper rein und ich musste ihm mehr oder weniger aus dem Kühlschrank sämtliches Obst und Gemüse, das wir hatten. Ich glaube, die Zwiebeln hat er uns gelassen. Das war sehr nett. Aber sämtliches Obst und Gemüse, das wir hatten, mussten wir ihm geben in einen Müllsack. Und der hat das dann weggeworfen. Also extrem schade ums Essen, extrem zart wegen der Geldverschwendung auch. Und dann hatten wir natürlich überhaupt kein Obst oder Gemüse mehr. Und warum machen die das? Das ist irgendwie eine ganz interessante Regelung. Und zwar in Australien gibt es wohl eine Fruchtfliegenplage. Und Gemüse und Obst ist halt von diesen Fruchtfliegen gut besetzt sozusagen, und sie wollen schauen, dass sich diese Plagen nicht von Bundesstaat zu Bundesstaat ausweiten oder verbreiten, und deswegen halten sie die Leute stichprobenmäßig an der Grenze auf und holen sich sämtliche Gemüse- und Obstvorräte aus den Autos raus, damit das quasi nicht verschleppt wird. Es gibt ganz klare Regelungen. Der Herr hat uns dann auch einen Folder gegeben, wo ganz genau drin steht, von welchem Bundesstaat in welchem Bundesstaat man welche Arten von Obst oder Gemüse mitnehmen darf. Kartoffeln zum Beispiel sind prinzipiell eigentlich verboten, egal von wo nach wo du fährst. Darfst du über keine Grenze mitnehmen, weil irgendwie Kartoffelkäfer und so. Also am besten bei der Campervermietung, wenn ihr den Camper habt, oder bei der Autovermietung nach dieser Regelung nochmal fragen. Die haben an und für sich alle diese Flyer aufliegen, wo man sich dann anschauen kann, was darf ich nach wohin mitnehmen. Und ansonsten im Zweifelsfall, wir haben es dann einfach immer so gemacht, dass wir ungefähr geplant hatten, wann fahren wir circa über die Grenze von Bundesstaat zu Bundesstaat, und einfach davor noch einen großen Obstsalat oder normalen Salat gemacht. Denn sobald die Sachen verarbeitet sind, also sprich mariniert in einem Salat oder wie auch immer, und in Tupperboxen abgepackt sind, ab dem Zeitpunkt muss man die Sachen nicht mehr hergeben. Also das heißt, das darf man dann schon quasi auf die andere Seite der Grenze rüberbringen. Drittens, Öffnungszeiten. Ja, das war eins der Dinge, wo ich sagen muss, das habe ich nicht ganz verstanden und hat mich sehr gewundert. Ich bin mit der Vorstellung nach Australien gereist, dass Australien als, in Anführungsstrichen, obwohl es ja von uns aus gesehen im Osten ist, ist ja trotzdem ein westliches, also gesellschaftlich, kulturell gesehen, wird es ja eher zu den westlichen Ländern sozusagen gezählt. Und dadurch, dass das ein englischsprachiges Land ist und so weiter, hatte ich irgendwie im Kopf, naja, da wird sehr viel wahrscheinlich in Richtung UK und USA und Kanada jetzt so von diesem Mindset halt irgendwie auch gehen, was die Wirtschaft betrifft. Weshalb ich einfach blauäugig davon ausgegangen bin, dass Supermärkte bis um 10 am Abend oder vielleicht sogar durchgängig offen haben und generell Geschäfte an Wochenenden auch normal offen haben und es längere Öffnungszeiten gibt als zum Beispiel bei uns in Europa. Tja, dem war nicht so. Die Australier, speziell wenn es in deren Sommer ist, also in unserem Winter, die haben halt auch Ferien, und das spürt man, weil man hat das Gefühl, also da wird um 5 der Gehsteig hochgeklappt. Außerhalb der Stadt, also außerhalb von Sydney und Melbourne, ist es tatsächlich absurd kurz. Also die Geschäfte haben ab 16, 17 Uhr wirklich durchgehend zu. Eine Ausnahme sind die wirklich großen Supermarktketten wie Coles oder ähnliches. Aber ansonsten haben alle Geschäfte zu. Das Absurde ist auch, dass Restaurants einfach wahnsinnig früh schließen, wo ich mir eigentlich gedacht habe, gute Restaurants werden offen haben, die haben ja Geschäft am Abend. Wir waren in einem so ein bisschen so einem Hipster-Lokal irgendwo am Land mal am Sonntag und sind davon ausgegangen, dass die ja wohl bis um 10 oder 11 offen haben werden. Da gab es auch Abendessen, und die haben einfach um 9 zugesperrt, und wir kamen halt um 8 und mussten dann irgendwie uns beeilen, dass sie uns mehr oder weniger die Sessel nicht unterm Hintern wegziehen, damit sie verräumen können. Das war ein bisschen absurd. Das heißt, Öffnungszeiten, bitte beachtet das und bedenkt das auch. Also sobald die Sonne untergeht, ist auch alles andere dort vorbei. Außerhalb der großen Städte, wohlgemerkt. Viertens, Strandleben. Australien ist bekannt für die Surfstrände und das Beachlife, aber egal wo ihr seid, bitte schaut immer, was die anderen machen. Das kann euch besonders helfen, um nicht in eine Strömung zu geraten, um den Wellengang einfach gut abzuschätzen. Ihr seid keine Locals, ihr wisst nicht, woher die Strömung kommt, wie schier das sein kann. Das heißt, schaut immer, was machen die anderen Leute, die da gerade am Strand sind? Schwimmt hier irgendjemand oder sind alle einfach nur am Sand unterwegs bzw. halten die Füße ins Wasser? Das ist einfach sehr, sehr wichtig, um zu verhindern, dass man Probleme kriegt, wenn man im Wasser ist. Ja, und der zweite Punkt betrifft auch quasi das Beachlife bzw. das Meer und die Strände. Australien hat in vielen Regionen ganz oft Quallenplagen sozusagen. Das heißt, seid ihr bewusst, dass es dort Quallen geben kann. Es gibt auch eine sehr, sehr gefährliche Art von Qualle, das ist die Box Jelly. Das heißt, immer auch schauen, so wie ich vorher schon gesagt habe, schau, ob die Leute überhaupt ins Wasser gehen. Wenn sie nicht ins Wasser gehen, dann ist das wahrscheinlich schon ein Zeichen dafür, dass da entweder eine ungute Strömung ist oder vielleicht Boxjelly im Wasser sind und das ist sehr, sehr unangenehm. Es gibt übrigens, also Boxjelly sind irgendwie sehr giftige Quallen, es kann auch lebensbedrohlich werden und wenn man von so einer Boxjelly berührt wird, ist es ganz wichtig, mehr oder weniger sofort medizinische Hilfe zu suchen, ins Krankenhaus zu fahren. In vielen Orten gibt es bei den Stränden dann so ein Kästchen, wo Essig drin ist, weil es gab lange Zeit irgendwie die Vermutung oder irgendwie diesen Brauch, dass es hilft, wenn man sich Essig auf die Stelle schüttet, wo die Boxjelly einen mit dem Tentakel berührt hat. Ich habe jetzt aber gelesen, dass das eigentlich absoluter Schwachsinn ist und Essig das in Wirklichkeit sogar noch verschlimmern kann. Und das habe ich jetzt in mehreren wirklich seriösen Quellen und medizinischen Journals gelesen, weil es mich interessiert hat. Das heißt, selbst wenn ihr dort diesen Essig seht, bitte kippt euch den nicht über die Stelle, sondern lasst euch ins Krankenhaus fahren oder zu irgendeinem Arzt oder fragt die Leute dort, wo die nächste medizinische Versorgung ist und greift diesen Essig nicht an. Das hat sich leider noch vielerorts irgendwie gehalten und ist irgendwie so als süßes Überbleibsel mit, ach, das dachten wir mal früher und so ein bisschen Melancholie irgendwie, stehen diese kleinen Essigfläschchen an manchen Stellen noch rum. Tut es nicht, nehmt die nicht, sucht medizinische Hilfe, sehr wichtig. Fünftens, die Sonne. Ja, eigentlich ist das ja ein No-Brainer. Ich glaube, jedes kleine Kind weiß, egal wo man ist, die Sonne ist gefährlich, gerade im Sommer für die Haut. Wir müssen uns einschmieren und einen Sonnenhut aufsetzen und so weiter. Aber in Australien ist es einfach nochmal ernster, die Lage. Kauft ihr am besten nicht zu Hause eine Sonnencreme, sondern vor Ort eine 50-plus Sonnencreme. Also 50-plus bedeutet bei denen, das ist so quasi der stärkste Faktor, ist auch mit unseren 50ern an und für sich nicht wirklich zu vergleichen, hat eine ganz andere Konsistenz auch diese Sonnencreme. Kauft euch einfach dort eine Sonnencreme, gleich wenn ihr ankommt und vergesst wirklich nicht, euch einzuschmieren. Wirklich regelmäßig. Es reichen wirklich 10 Minuten in der Sonne nicht eingecremt und du bist knallrot. Und wir haben einige Leute in Australien kennengelernt, die uns erzählt haben, dass sie schon ein Melanom hatten und sich das entfernen haben lassen. Wir haben einen Herrn gehabt beim Royal Flying Doctor Service in Broken Hill. Der hat uns da durchgeführt, war sehr nett. Und dann hat er uns gezeigt, dass er unter seiner Kappe mehr oder weniger eine Art Loch im Schädel hat, weil er einen sehr aggressiven Hautkrebs dort hatte, weil er früher nie Sonnenhut getragen hat, wenn er in der prallen Sonne gearbeitet hat. Und er ist sehr froh, dass das glimpflich verlaufen ist, aber seitdem ist er halt nochmal 10-mal vorsichtiger. Und das ist wirklich eine ernste Sache in Australien. Es ist einfach eine andere Sonne in Australien und das muss man im Hinterkopf haben. Und absurderweise, viele Aussies halten sich selber nicht dran. Da sieht man wirklich knallrote Australier teilweise. Und ja, also ich glaube, die Awareness dort ist nur zum Teil da. Aber gerade als Europäer, wenn man diese Sonne einfach auch nicht gewöhnt ist und damit nicht aufwächst, ist es einfach besonders wichtig, da sich selber an der Nase zu nehmen und wirklich alle halbe Stunde nachzuschmieren beziehungsweise bewusst aus der Sonne zu gehen. Es ist wirklich aggressiv. Ich muss sagen, ich habe das ganz gut gemacht, also nach meinem Debakel in Peru, wo ich ja im Peru-Podcast erzählt habe, dass ich eine halbe Stunde am Meer spazieren gegangen bin bei 20 Grad und mir gedacht habe, oh, ist ja nur 20 Grad und dann den Sonnenbrand meines Lebens hatte. Seitdem weiß ich, Einschmieren ist wichtig und in Australien hatte ich besonders Respekt davor und habe wirklich halbstündlich, wenn es sich nicht vermeiden hat lassen, dass ich aus der Sonne rausgehe, habe ich mich eingeschmiert. Sechstens, das gute alte Geld. Australien ist teuer. Ich glaube, das habe ich bis jetzt in jeder einzelnen Folge meiner Australien-Serie gesagt und ich meine es. Also man kann wirklich vom 1,5 bis auch oft vom Doppelten ausgehen, was es bei uns in Europa quasi ausmacht. Also Beispiel Supermarkt, sicher das 1,5-fache bei den Lebensmitteln, das Doppelte bestimmt, wenn man in Lokale geht und dort was essen geht. Es ist quasi egal, was du kaufst, es ist teurer als bei uns in Europa. Wie gesagt, selbst im Supermarkt ist es noch immer teurer. Bedenke das einfach, schau, wo du vielleicht irgendwie deine Finanzen zusammenhalten kannst, wo es Bereiche gibt, wo du sparen kannst und teile dir das ein und bedenke das einfach. Also das Teuerste an so einer Australienreise ist absurderweise nicht mal dieser ewig lange Flug. Das kommt im Vergleich eigentlich als eins der günstigsten Dinge irgendwie raus in der Reiseplanung. Am Ende des Tages ist Benzin und Essen gehen, trinken gehen, so. Das sind so wirklich die teuersten Dinge eigentlich. Und das muss man sich gut überlegen, wie und ob man das quasi abstemmen kann und wie man damit umgeht dann im Land. Also man kann nicht damit rechnen, ich habe meine Hotels, meinen Camper und meinen Flug ja schon gezahlt, jetzt kommen ja nur noch Peanuts. So ist das definitiv nicht. Siebtens, ein großes Land. Ja, die Überschrift sagt es quasi schon, überschätzt die Distanzen in Australien nicht. Das sagt einem jeder, aber man neigt dann doch irgendwie dazu zu sagen, naja, ich schaue mir das mal auf Google Maps an, sind ja eh nur 5 Stunden, naja gut, so weit ist das jetzt auch nicht. Aber es ist ein Unterschied, ob man in Europa 5 Stunden auf der Autobahn zurücklegt oder ob man 5 Stunden auf einer schnurgeraden Straße durchs Outback fährt, wo links und rechts nichts ist. Ich sage es auf gut Deutsch, da kann man schon mal gut wegpennen eigentlich. Deswegen ist es wichtig, sich diese Distanzen wirklich clever einzuteilen. Im Idealfall, wenn man zu zweit ist, sich auch gleich den zweiten Fahrer anzumelden, wenn es um den Mietwagen oder den Camper geht. Und einfach wirklich smart und schlau zu planen, wie man wann wo sein möchte, wie lang die Distanzen sind und vielleicht auch Zwischenstopps wirklich einzulegen, bewusst und mal irgendwo übernachten. Achtens, die Aussies. Die Australier oder auch Aussies, sie sind super freundlich. Sie haben immer einen lustigen Spruch auf der Lippe, sind immer interessiert daran, woher du kommst, was du jetzt machen magst, wohin du als nächstes fährst. Sie wollen immer plaudern und wie soll ich sagen, man muss bereit sein dafür. Also ich komme aus Wien, da sind die Leute traditionell unfreundlich und recht reserviert. Und haben sonst eigentlich nur recht unfreundliche Schmähs auf der Lippe, was ich ja persönlich sehr sympathisch finde. Ich bin ja durch und durch Wienerin. Aber ich muss sagen, ich habe auch Gefallen gefunden an diesem extrem freundlichen, offenen der Australier. Und man muss sich einfach ein bisschen umgewöhnen und man muss quasi bewusst einfach offen sein dafür. Dann profitiert man wirklich. Also dann lernt man einfach extrem coole Leute kennen, die erzählen einem Geschichten, die glaubt man fast gar nicht. Und man bekommt einfach auch super viele Insider-Infos, die du sonst aus deinem Reiseführer und auch nicht mal aus meinem Podcast irgendwie bekommen würdest. Und ich finde, es bereichert einfach enorm die Zeit in dem Land. Das heißt, sei offen für die Leute und sei nicht überrascht, wenn sie dir plötzlich mit allen Informationen mehr oder weniger quasi dir entgegenkommen, die du eigentlich gar nicht wissen wolltest über ihr privates Leben. Aber so sind sie einfach und das ist ziemlich cool an ihnen. Und ich habe es genossen. Ja, zu den Aussies gehören natürlich genauso die Aborigines, die Ureinwohner des australischen Kontinents. Und leider sind die trotz aller Bemühungen noch immer sehr stark ausgegrenzt. Und speziell im Outback sieht man einfach, dass es ein großes Problem ist. Es gibt eine extrem hohe große Alkoholproblematik, würde ich sagen. Die Aborigines sind dort zum Teil arbeitslos, wissen nicht genau, was ihre Rolle eigentlich in der Gesellschaft, auch gerade in diesen Mining Towns im Outback ist. Das heißt, es gibt ein großes Alkoholproblem, es gibt viel Obdachlosigkeit und das wird einfach einem sofort bewusst, wenn man durch diese Kleinstädte im Outback fährt. Wo wir gerade beim Thema sind, Alkohol, da ist Australien auch recht speziell damit. Ich meine, viele, die in den USA waren, kennen die Geschichten vielleicht, dass man nicht auf der Straße trinken darf und ähnliches. In Australien ist es doch noch um einen Ticken härter, würde ich sagen. Also dort gibt es wirklich alkoholfreie Zonen, mehr oder weniger überall. Strände darf man keinen Alkohol trinken. keine, in den Parkanlagen nicht. Es gibt ganze Städte, die alkoholfreie Zone sind. Das heißt, da darfst du einfach keinen Alkohol in der Öffentlichkeit konsumieren. Das ist natürlich dann auch schwierig mit den Gastgärten zum Teil von den Restaurants. Manche halten sich dran, manche nicht so. Also da geht es viel Auslegungssache. Und was es auch ganz stark eigentlich in vielen Bundesstaaten gab, war, dass es selbst in den riesigen Supermärkten, die wirklich alles haben, von der Bohrmaschine bis zur Paprika, gibt es keinen Alkohol zu kaufen. Das heißt, in solchen Gegenden muss man dann ausweichen auf die Liquor Stores, die kennt man ja auch aus den USA, aber in den USA gibt es ja wenigstens irgendwie meistens Bier noch irgendwie im Supermarkt. Das gibt es eben in vielen Regionen in Australien nicht. Das heißt, man muss zum Liquor Store gehen. Die haben in Australien auch sogar so Drive-Thru-Liquor Stores gebaut, wo man einfach durchfahren kann und sagen kann, hey, ich hätte gerne ein Sixpack von dem und dem Bier und das kriegt man dann ins Auto, so wie beim McDonald's im Drive-Thru. Ganz witzig, allerdings muss man dazu sagen, dass Alkohol einfach auch in Australien wahnsinnig teuer ist. Also ein Sixpack Bier, das jetzt australisches Bier ist, also nicht irgendwie importiertes Heineken oder ähnliches. Australisches Bier, ein Sixpack so im Schnitt, kostet 18 bis 22 Dollar. Und das ist halt echt viel. Also das, ja, ich glaube, da können wir uns einfach drauf einigen, das ist richtig viel. Ja, also einfach nur, dass ihr da Bescheid wisst. Neuntens, mit dem Campervan. Ich habe schon in der ersten Folge zur Australienroute gesagt, dass ein Campervan einfach ein großartiges Vehikel ist, um diesen Kontinent zu erkunden. Und deswegen wollte ich euch da noch ein paar Tipps geben, wo ihr ganz gut euch informieren könnt, wo ihr zum Beispiel campen könnt oder wie viel die Sachen so kosten. Also prinzipiell, wo ihr euer Wohnmobil anmietet, würde ich sagen, hängt ein bisschen davon ab, was eure Präferenzen sind, was eure Erfahrungen schon auch für Europa sind oder andere Länder. Wir haben über Camper Days gebucht. Das ist jetzt einfach nur unsere Erfahrung, das ist ganz gut gelaufen. Und ja, aber was das Land spezifisch jetzt betrifft, da muss ich sagen, wenn ihr mit dem Campervan unterwegs seid, würde ich euch absolut empfehlen, euch die App CamperMate runterzuladen. CamperMate filtert oder ihr könnt selber filtern, quasi wo der nächste Campingplatz ist, wie der ausgestattet ist, was die Bewertungen sind, wo öffentliche Toiletten zum Beispiel am Weg sind, wo es eine Dumpstation gibt, wo es die nächste Tankstelle gibt. All diese Dinge sind wirklich super aufbereitet in CamperMate. Und das ist echt eine tolle usergenerierte Plattform bzw. App, gibt es für Apple und Android und hat uns wirklich eigentlich unseren gesamten Trip irgendwie organisiert. Also diese App ist großartig, wenn ihr mit dem Campervan unterwegs seid, absolute Empfehlung. Generell zum Pricing, wie viel kostet denn eigentlich so ein Stellplatz für einen Campervan auf einem Campingplatz? Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Preise, je nachdem, wo ihr seid. Ja. Wir hatten alles, ja, von 10 Dollar sogar bis 50 Dollar. 10 Dollar sind meistens so Gemeindeabgaben, das heißt, manchmal stellen Gemeinden einfach große Parkplätze oder große Wiesen Plätze sozusagen zur Verfügung, wo Campen erlaubt ist, wo es aber sonst auch keine Infrastruktur gibt und sie bitten halt darum, dass man in eine Box so einen Zettel ausfüllt mit dem Kennzeichen und dann irgendwie 10 Dollar dazu gibt und das in eine Box wirft. Da haben wir uns auch immer dran gehalten, weil ich fand das super, dass man da einfach campen darf, mitten im Ort. Das ist aber meistens nur in kleineren Orten so. Im städtischen Gebiet wird es dann wirklich absurd teuer. Da gibt es dann diese großen Ketten von Campingplätzen. Da zahlt man schon mal gut 50 bis 60 Dollar für eine Powerzeit. Das heißt, einen Stellplatz, wo man auch sich anstecken kann und Strom beziehen kann und so weiter. Das war wirklich extrem teuer. Das haben wir in der Nähe von oder in Melbourne gemacht. Ja, es ist generell die Frage, ob man mit dem Campervan wirklich viel in Städte fahren möchte. Ich würde es nicht empfehlen. War jetzt nicht so der Burner, muss ich sagen, weil diese Campingplätze sind natürlich meistens ziemlich am Rand der Stadt angesiedelt. Das heißt, ja, du bist dann theoretisch in der Stadt, aber du kannst ja dann nicht mit dem Campervan in die Innenstadt fahren, da kriegst du nie einen Parkplatz. Ergo musst du dann irgendwie eine Stunde mit dem Bus irgendwie durch die Gegend gondeln. Ja, es ist nicht so cool, würde ich sagen. Ja, und die regulären Campingplätze, wenn man jetzt eine Powerzeit, also eine mit Strom haben möchte, haben immer so zwischen 25 und 35 Dollar gekostet, eigentlich durch die Bank weg in Ostaustralien. Wenn man gesagt hat, man möchte eine Unpowerzeit haben, dann war es ein bisschen billiger. Da kann man dann auch mal mit 20 Dollar, 25 Dollar rechnen. Generell muss man aber sagen, das Land, also Ostaustralien, was ich jetzt beurteilen kann, abseits der großen Metropolen wie Melbourne und Sydney, ist extrem Campervan bzw. RV-friendly. Das heißt, es gibt super viele Möglichkeiten zu parken, zu übernachten und so weiter. Das heißt, das Land ist gemacht für Campervans. Insofern nutzt die Möglichkeit, wenn ihr sie habt. Zehntens, Wildlife. Ja, wie schon eingangs bemerkt, in Australien gibt es viele gefährliche und auch tödliche Tiere. Die Box Jelly habe ich schon erwähnt. Es gibt Haie, es gibt die Trichternetzspinne in der Sydney Area, es gibt enorm viele Schlangen und vieles, vieles mehr. Es ist einfach wichtig, mit Menschenverstand zu handeln und dann wird auch alles gut gehen. Das heißt, halte dich an die Locals, schau, was die anderen Leute machen. Das gilt speziell am Strand, bezüglich Strömungen und Quallen oder Haie. Ja, wenn niemand im Wasser ist, dann geh auch nicht ins Wasser, weil das hat einen Grund. Wenn niemand schwimmen geht, sondern nur ein bisschen die Füße ins Wasser hält, dann geh auch nicht schwimmen, weil dann ist da vielleicht eine schlimme Strömung. Solche Sachen. Achte auch auf die Hinweisschilder, die überall stehen und sei einfach achtsam, was den generellen Menschenverstand angeht. Ja? Das heißt, wenn du auf einer Raststation auf so ein Dixie-Klo gehst, ja, und da ist schon ein Schild mit Achtung, viele Schlangen, verlasse nicht den asphaltierten Weg, dann verlasse um Himmels Willen nicht den asphaltierten Weg. Ja? Geh nicht durchs Gebüsch, warum würdest du auch? Ja? Klar, dass dort vielleicht Schlangen sind, ist halt auch Wildlife. Das heißt, einfach sich an die Dinge halten, schauen, was die Locals machen, Hinweisschilder beachten und Menschenverstand einsetzen. Das heißt, mit Menschenverstand einsetzen meine ich einfach auch so Dinge wie deine Sportschuhe über Nacht draußen auf der Wiese am Campingplatz stehen lassen, anstatt sie mit in den Camper zu nehmen. Solche Dinge würde ich einfach nicht machen. Und wenn du sie machst, dann zieh die Schuhe nicht einfach an, ohne vorher reingeschaut zu haben und sie gut ausgeklopft zu haben, weil vielleicht sitzt eine kleine Spinne drin. You never know. Also eigentlich sind das alles Dinge, die für Europa und für jedes andere Land der Welt gelten. Also verstehe ich nicht genau, wo die Panik ist mit den australischen giftigen Tieren. Ja, bei denen gibt es vielleicht mehr davon, aber wenn man mit Menschenverstand handelt, wie man das überall machen sollte, dann wird man auch nicht zwangsläufig sterben. Und wovon man auch nicht sterben wird, aber man wird das Gefühl haben, dass man wahnsinnig wird und irgendwie langsam nicht mehr ganz sane in the brain ist, sage ich mal, ist die Fliegenplage in Australien. Eine Freundin von mir hat mir, bevor ich abgeflogen bin, gesagt, Tana, wenn du keine Fliegenplage miterlebst, dann warst du nicht in Australien und sie sollte recht behalten. Ich war in Australien, denn wir haben eine Fliegenplage miterlebt. Oh, hell yeah. Was meine ich damit? Damit meine ich Fliegen, die nach Eiweiß suchen, damit sie ihre Eierstöcke aufbauen können. Yep, widerlich. Und diese Fliegen suchen nach dem Eiweiß nicht einfach nur auf der Haut des Menschen oder auf Fleisch, das der Mensch vielleicht konsumiert. Nein, sie suchen speziell das menschliche Eiweiß aus dem Saft der Augen und aus dem, was in der Nase oder im Mund ist. Ohren finden sie auch ganz toll. Insofern solltet ihr dasselbe Pech haben wie wir, dass ihr eine Fliegenplage mitbekommt und die kann wirklich jederzeit quasi eintreten, dann empfehle ich euch, zum nächsten Outdoor-Geschäft oder zur nächsten Tourist-Information zu fahren und dort ein Fliegennetz zu kaufen. Und nein, damit meine ich nicht das Fliegennetz, das ihr irgendwie vor die Tür oder vors Fenster hängt, sondern es ist mehr oder weniger ein Sack aus Netz und den stülpt ihr euch über den Kopf. Und ja, ihr werdet nicht die Einzigen sein, keine Sorge. Und ja, es sieht bescheuert aus, aber was soll ich sagen, nach 48 Stunden Fliegenplage und dem Gefühl, dass ich, gerne alle Fliegen um mich herum anzünden möchte, vor lauter Frustration, weil sie mir ständig in die Augen und in die Ohren gekrabbelt sind, da ist einem der Look dann irgendwann ziemlich wurscht und man ist ziemlich froh, dass man so ein weirdes Fliegennetz am Kopf hat und sein Leben wieder genießen kann, weil die Viecher einem endlich nicht mehr in die Nase krabbeln. Und mit diesen schönen Worten beende ich jetzt diese 10 Tipps von heute. Ich denke, zusammenfassend kann man sagen, obwohl das Land vom kulturell-gesellschaftlichen her als westliches Land gilt und man glauben könnte, dort ist eh alles wie bei uns in Europa oder wie in den USA, da sollte man sich echt nicht täuschen. Das heißt, der Satz, den ich am Anfang gesagt habe, der trifft tatsächlich zu. Wer informiert ist, ist klar im Vorteil. Das gilt definitiv für Australien. Wenn ihr aber jetzt noch in der Zwischenzeit andere Tipps bezüglich Australien habt oder auch einfach Fragen zu Australien, dann kommentiert die gerne unter den Australien-Fotos auf meinem Instagram-Kanal schrittweise.weltreise. Dort sind ab jetzt auch alle Eindrücke von Australien, die jetzt noch so übrig blieben nach Route Teil 1, Route Teil 2 und der Sydney-Folge. Da werde ich jetzt noch einiges rauspushen und wahrscheinlich auch ein Foto von mir mit Fliegennetz am Kopf. Bitte kein Hate. Ich weiß, es ist sicherlich nicht besonders stylisch, aber es hat wahnsinnig gut getan, endlich keine Fliegen mehr in den Ohren zu haben. Ja, und damit sage ich euch vielen Dank fürs Dabeisein. Spread the love, empfehlt Schrittweise Weltreise gerne auch anderen Reisehungrigen, abonniert den Podcast, folgt mir auf Instagram und damit sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!